Ich möchte alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus willkommen heißen zu diesem Abend. Wir haben hier einen Gast, Lothar Gassmann. Wir stellen heute nicht nochmal vor, um der Zeit willen. Das möchte ich noch zur Information kurz sagen, dass es heute etwas länger werden wird. Das ist ein umfangreiches Thema. Das heißt also, das kann ich innerhalb von einer halben Stunde abgehandelt werden. Aber es soll sich keiner genötigt fühlen, bis zu Ende sitzen zu bleiben, wenn er irgendwo noch hin muss oder was Dringenderes ist, darf er auch gehen. Wir führen da keine Strichliste. Es ist auch jeder freiwillig hier. Und ich denke, das haben wir nicht nötig, dass wir da uns irgendwie zwingen müssen, da zu bleiben. Aber es soll alles behandelt werden. Und das ist wichtig, dass man nicht nur ein Stück davon spricht, sondern dass man das Paket dann auch richtig zumachen kann. Ich möchte mit uns beten, das ist immer sehr wichtig, so einen Abend unter Gebet zu stellen und bitte euch aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir immer wieder dein Wort haben dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du uns lieb hast und dass du uns freigemacht hast, wenn wir nur kommen und dich annehmen. Herr, das ist so wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und wir danken dir dafür, dass wir diese haben dürfen und dass jeder kommen kann, der möchte. Wir preisen dich darüber und wir bitten dich, dass du diesen Abend segnest und unser Herzen auftust für dein Wort. Habe herzlich Dank, dass wir diesen Abend haben dürfen. Amen.
Amen.
Ja, guten Abend, liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern. Wir haben heute das Thema Europa, die aktuelle politische Entwicklung in Europa, aber auch Europa im Licht der Bibel. Ein sehr umfangreiches Gebiet, zumal ich auch noch einiges sagen will über die Frage, entwickelt sich Europa zu einer Diktatur? Ich möchte gleich vorwegnehmen, in absehbarer Zeit wird es nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika geben, sondern auch die Vereinigten Staaten von Europa. Zugleich zeichnet sich in Gestalt der Vereinten Nationen, der UNO, bereits eine Weltregierung ab, mit Weltparlament, Weltgerichtshof, Weltbank, Weltarmee und Weltpolizei. Ich habe das am ersten Abend vor einigen Tagen schon in Lugau ausführlicher dargestellt, diese Entwicklung, Endzeit, Antichrist und so weiter. Nun aber zunächst, diese politische Entwicklung ist faszinierend. Und gerade wegen ihrer Faszination auch gefährlich. Denn, so möchte ich sagen, wir sind Zeugen der Wiederentstehung des Römischen Reiches. Die Frage nur ist, ist dieses Römische Reich auf Europa beschränkt oder stellt es eine weltweite Größe dar, eine weltweit ausstrahlende Größe? In der antiken Zeit umfasste das Römische Reich in seiner größten Ausdehnung, das war etwa 117 nach Christus, zur Zeit des Kaisers Trajan, alle Länder rund um das Mittelmeer, aber auch Gallien, große Teile Britanniens und die Schwarzmeerregion. Es begann damals in Portugal und Spanien im Westen und reichte bis nach Mesopotamien im Osten, ein riesiges Reich. Es begann im schwarzafrikanischen Nubien im Süden und endete in Schottland und Germanien im Norden. Allerdings fand es auch in Germanien seine Grenzen, in Gestalt des Limes und des Hadrianswalls, deren Reste man heute noch bewundern kann. Rom hatte zwar nicht alle Länder unterworfen, eben viele, aber nicht alle. Kommt das jetzt anders? Die Europäische Union umfasst jetzt bereits mehr als 25 Staaten, und es wird ja laufend mehr, vom Nordmeer bis zum Mittelmeer und vom Atlantik bis zum Bosporus. Nicht in allen Ländern wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie der Europäischen Union beitreten will. Im Gegenteil, in den wenigsten Ländern. In mehreren Staaten regte sich starker Widerstand, so etwa in der Schweiz und in Norwegen, die bis heute noch nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, aufgrund von Volksabstimmungen allerdings nur. Denn nach dem Willen der Mächtigen sollte längst Europa zusammengewachsen sein. Und nun überlegt man ja auch, ob man auch die Türkei und andere Länder aufnimmt, die Türkei eben als geradezu klassisches islamisches Land. Nun, ich denke, dass das zustande kommen wird, das vereinte Europa, auch deshalb, weil es in der Bibel prophetisch vorausgesagt wird, dass die Globalisierung voranschreitet, dass die eine Welt entsteht, dass die Nationen sich auflösen und dass der Antichrist sich auf den Thron Gottes setzen wird und dieser Welt Friede und Einheit und Sicherheit anbieten wird. Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, dass das alles in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Und deshalb möchte ich gleich am Anfang meine Grundthese euch nennen und verraten. Und zwar habe ich folgende These dazu. Nämlich, das wiedererstehende Römische Reich besitzt sein maßgebliches religiöses Zentrum, nämlich Rom, in Europa. Es umfasst aber am Ende die gesamte Welt und Menschheit. Die Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten wird eine weltweite Erscheinung sein. Denn es heißt im Wort Gottes, und jetzt ein biblischer Beleg dazu aus Offenbarung 13, die ganze Erde wunderte sich über das Tier aus dem Völkermeer, den Antichristen, die ganze Erde. Und sie beteten den Drachen an, der Drache ist niemand anderes als Satan, der dem Tier, dem Antichristen, Macht gab, und sie beteten das Tier an. Und dem Antichristen wurde Macht gegeben über alle, steht ausdrücklich, alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Wer ist dieses Lamm? Unser Herr Jesus Christus. Nur die zum Herrn Jesus gehören, werden die Anbetung des Antichristen ablehnen. Und auch heute schon sollten wir alles ablehnen, was in diese Richtung führt. Auch wenn ein Mahlzeichen kommen sollte, auf Stirn oder rechte Hand, sollten wir es auf keinen Fall annehmen. Wir wissen ja, dass die Entwicklung, elektronische Entwicklung, Überwachungsentwicklung, Chips und elektrophysiognomische Erkennung, auch an Bankautomaten, es geht immer mehr in die Richtung einer totalen Kontrolle des Menschen. Heute darf auch schon telefonmäßig Überwachung stattfinden und man darf Wanzen in Wohnungen einsetzen. Also es geht schnell voran, dieser Überwachungsstaat. Nun die Bezeichnung Europa. Europa bedeutet sprachgeschichtlich Abendland, Land des Dunkels, Land der untergehenden Sonne. Im hebräischen und phönizischen Sprachbereich bedeutet Erev Abend bzw. Dunkel. Und das griechische Wort Erebos meint das Dunkle. Warum das Dunkle? Weil nämlich aus der Sicht der Hebräer und Phönizier, die praktisch im Südosten Europas leben, dieses das Land ist, wo die Sonne untergeht, Europa. Nicht? Wenn man da in die Richtung schaut, geht dort die Sonne unter. Da kommt also dieser Name her, aber es gibt noch eine weitere etymologische Erklärung, nämlich die Sage von der Europa. Die Europa war in der griechischen Mythologie und auch ja eine griechische Sage, eine Prinzessin in Phönizien. Sie spielte am Meeresstrand und war ja auch eine Königstochter von Agenor und der Telephassa und sie spielte am Strand von Tyrus, nördlich von Israel. Und plötzlich kam ein Stier aus dem Meer heraus. Ich habe auch ein Bild hier, wo das zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ein Stier aus dem Meer heraus. Er nähert sich der Europa, dieser Königstochter. Sie streichelt ihn, streut Blumen auf seinen Kopf. Und als er andeutet, auf seinen Rücken zu steigen und mit ihr wegzuschwimmen, nach Kreta nämlich, das zu Europa bereits gehört, das andere ist ja noch Asien, Kleinasien, dann lehnt sie das nicht ab, sondern schwingt sich auf seinen Rücken. Und als sie nämlich in Kreta in Europa ankommen, entpuppt sich dieser Stier als niemand anderes als der griechische Göttervater Zeus. Ja, dieser heidnische Pseudogott ist ja kein wirklicher Gott, es gibt nur einen Gott und den Herrn und den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber hier der Göttervater Zeus, und er hatte sich wegen seiner argwöhnischen Gattin Hera in einen Stier verwandelt, indem er hier dann Ehebruch mit der Europa begehen wollte. Und mit ihr hat er dann tatsächlich drei Söhne gezeugt, nach der griechischen Mythologie, nämlich Minos, Radamanthys und Sarpedon. Und die Göttin Aphrodite sendet die Verheißung, dass der Erdteil nach der Prinzessin Europa benannt wird. Diese Sage wird übrigens vom römischen Dichter Ovid überliefert. Dies, so meine ich, ist kein rühmlicher Anfang für unseren Kontinent. Diese Sage berichtet ja von Täuschung und Betrug, von Ehebruch und Hurerei. Und der sogenannte Göttervater Zeus entpuppt sich als menschlich, allzu menschliches Wesen. Da trifft wirklich Feuerbachsche Behauptung zu, dass die Götter nur projizierte Menschen sind bei dieser griechischen und römischen Götterwelt. Hat nichts mit dem wirklichen, lebendigen Gott zu tun. Hier vorne gibt es noch drei Plätze, ganz vorne, wenn Sie nach vorne kommen möchten. Nun, so verwundert es nicht aufgrund dieser ehebrecherischen Sage, dass Ausleger der Bibel immer wieder Europa, die Frau auf dem Stier, die ich euch gerade gezeigt habe, in Verbindung gebracht haben mit einer anderen Frau, einer Frau auf dem Tier, die nämlich in der Bibel vorkommt. Eine sehr interessante Parallele. Die Frau auf dem Tier in Offenbarung 17 und 18. Niemand anderes als die Hure Babylon, die Mutter aller Hurerei, allen Götzendienstes. Ich lese aus Offenbarung 17 die Verse 3 bis 5, da heißt es: Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Diese Vermischungsreligion, die unter Anleitung des falschen Propheten dem Antichristen die Ehre gibt, die dann aber, wenn der Antichrist sie nicht mehr braucht, abgeworfen wird, wie so eine Person, die auf einem Stier oder Tier sitzt. Ich frage an dieser Stelle, ob nicht die Tatsache, dass ausgerechnet die Frau auf dem Stier auch als zentrales Symbol für Europa gewählt wurde, ja, steht etwa vor dem Brüsseler Europarat und anderen Bauwerken, auch auf der griechischen Euromünze ist das zu finden, zum Beispiel diese Frau auf dem Stier, ob das nicht eben ein Hinweis auf die antichristliche Entwicklung in diesem Kontinent besonders sein könnte. Ich frage mal vorsichtig. Jetzt nähern wir uns, nachdem wir diese Sage betrachtet haben und die biblische Parallele, Offenbarung 17 und 18, von einer anderen Seite Europa, nämlich von der historischen Entstehung des Europagedankens her, vom politischen Gründer der Europa-Idee, und das war der adlige Graf Richard N. Kutenhof-Kalergi, ein langer Name. Er lebte 1894 bis 1973. Sein Nachfolger war dann lange Jahre Otto von Habsburg, geboren 1912, meines Wissens lebt er noch, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers. Beide übrigens Hochgradfreimaurer. Und Kutenhof Kalergi hat bereits im Jahre 1923 die programmatische Schrift veröffentlicht mit dem Titel Pan-Europa. Das heißt das allumfassende Europa. Wobei Pan übrigens auch ein Name ist für einen Ziegenbock aus der griechischen Mythologie, das nur nebenbei bemerkt. Und es gibt auch heute ja die Pan-Europa-Union, die dieses vereinigte Europa ja herstellen möchte mit aller Kraft und allem Einfluss, den sie besitzt bei führenden Politikern. Otto von Habsburg, der sicherlich äußerst einflussreiche Nachfolger und auch langjähriger Europaparlamentarier, Nachfolger von Kutenhof Kalergi, er bezeichnete diesen Verfasser des Buches Pan-Europa als den Propheten Europas. Es gibt also heutzutage neue Propheten in dieser Diktion, eben auch solche, die den Europagedanken verkündigen. Und es ist sicher eine Inspiration damit verbunden. Nicht? Aus welcher Quelle ist die andere Frage. Ich möchte jetzt einige Zitate aus diesem grundlegenden Werk bringen, dass wir einfach wissen, was in diesem Buch steht. Es ist gar nicht so leicht zu erhalten, aber ich habe es vom Erich Brüning bekommen. Das nur nebenbei bemerkt, dass ich ja auch sehr stark mit Freimaurerei beschäftigt habe und möchte euch einige Zitate hier wiedergeben. Kutenhof beginnt sein Werk mit folgenden Sätzen. Er sagt: Dieses Buch ist bestimmt, eine große politische Bewegung zu wecken, die in allen Völkern Europas schlummert. Viele Menschen erträumten ein einiges Europa, aber wenige sind entschlossen, es zu schaffen. Als Ziel der Sehnsucht bleibt es unfruchtbar, als Ziel des Wollens wird es fruchtbar. Die einzige Kraft, die Pan-Europa verwirklichen kann, ist der Wille der Europäer. Die einzige Kraft, die Pan-Europa aufhalten kann, ist der Wille der Europäer. So liegt in der Hand jedes Europäers ein Teil des Schicksals seiner Welt. Zitat Ende. Kuttenhoff kommt her natürlich von den blutigen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Und da kommt er zur Erkenntnis oder Meinung, dass nur ein vereintes Europa derartige Konflikte in Zukunft verhindern könne. Und deshalb stellt er in seinem Buch die europäische Frage. Er schreibt, kann Europa in seiner politischen und wirtschaftlichen Zersplitterung seinen Frieden und seine Selbstständigkeit den wachsenden außereuropäischen Weltmächten gegenüber wahren? Oder ist es gezwungen, sich zur Rettung seiner Existenz zu einem Staatenbunde zu organisieren? Für Kuttenhoff ist die Antwort klar. Sie lautet folgendermaßen: Weder der Westen noch der Osten will Europa retten. Russland will es erobern, Amerika will es kaufen. Durch dieses Kyla der russischen Militärdiktatur und die Charybdis der amerikanischen Finanzdiktatur führt nur ein schmaler Weg in eine bessere Zukunft. Dieser Weg heißt Pan-Europa und bedeutet Selbsthilfe durch Zusammenschluss Europas zu einem politisch-wirtschaftlichen Zweckverband. Zitat Ende. Aber diese Einigung Europas ist für ihn, wie auch für alle seine Nachfolger bei der Europa-Idee, nicht das letzte, sondern das letzte Ziel, könnt ihr euch denken, ist die noch höhere Einheit, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Und auch hierzu der Beleg aus seinem Buch. Er sagt, soll die Weltorganisation an die Stelle der Weltanarchie treten, so müssen erst die Staaten sich zu Überstaaten zusammenschließen, wie die Einigung Europas, Italiens und Polens notwendige Etappen waren für die Einigung, wie die Einigung Deutschlands, Italiens und Polens, ja, notwendige Etappen waren für die Einigung Europas, so wird die Einigung Europas eine notwendige Etappe bilden zur Einigung der Menschheit. Erst muss Europa sich einigen, dann die Menschheit. Diese Entwicklung lässt sich nicht umkehren. Zitat Ende. Und dann bringt er den Bezug zum Römischen Reich. Das möchte ich jetzt nicht alles zitieren, aber das findet sich dann auf Seite 143. Die europäische Geschichte, das Römische Reich, die Anknüpfung daran. Und Kuttenhoff nennt auch konkrete Schritte, um diese Europa-Idee zu verwirklichen. Ich zitiere, der erste Schritt zu Pan-Europa wäre die Einberufung einer pan-europäischen Konferenz durch eine europäische Regierung oder durch mehrere. Der zweite Schritt zu Pan-Europa ist der Abschluss eines obligatorischen Schieds- und Garantievertrags zwischen allen demokratischen Staaten Kontinentaleuropas. Haben wir alles jetzt schon hinter uns. Dann der dritte Schritt zu Pan-Europa ist die Bildung einer paneuropäischen Zollunion, das heißt der Zusammenschluss Europas zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet. Das haben wir ja in Form der EWG, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, auch schon hinter uns. Und jetzt die Krönung, die vierte Stufe, was noch in der Zukunft liegt, aber wohl nicht mehr allzu fern. Die Krönung der paneuropäischen Bestrebungen wäre die Konstituierung der Vereinigten Staaten von Europa nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Amerika. Zitat Ende. Kuttenhoff war nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker. Er schritt sofort nach Erscheinen seines Buches zur Tat und veranstaltete bereits vom 3. bis 6. Oktober 1926 in Wien den ersten Europa-Kongress. Dieser Kongress führte rund 2000 Teilnehmer aus 24 Ländern zusammen, darunter zahlreiche Politiker. Und heute gibt es ja das Bamberger Programm der Pan-Europa-Union vom 9. Juni 1996. Und darin sind folgende Ziele unter anderem definiert, nämlich die Aufnahme der europäischen Völker, die dazu bereit sind, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, eine handlungsfähige Einheit und ein souveränes Europa. Soweit nun zunächst mal der Zitate, eine kurze Beurteilung schon einmal vorneweg. Dieses Programm, so denke ich, trägt einerseits die Handschrift einer konservativen Politik, also ich meine jetzt das Bamberger Programm der Pan-Europa-Union unter Leitung von Otto von Habsburg. Er war ja an sich konservativ, wie man so schön sagt, aber einerseits doch auch sehr progressiv, dieser Einheitsgedanke. Und andererseits, wenn man wieder zurückblickt auf die Begründung beim alten Römischen Reich und beim Deutschen Reich, ist das doch wieder nicht so revolutionär, sondern das Ziel, das natürlich Otto von Habsburg als Nachkomme des letzten österreichischen Kaisers vorschwebt, ist nichts anderes als die Wiederherstellung des Kaiserreiches. Ja. Es wird auch zum Teil offen gesagt, auch der Urenkel von Kaiser Wilhelm, von der Prinz von Preußen, hat gesagt, er könnte sich gut wieder eine Monarchie in Deutschland vorstellen. Nun ja, also das ist allerdings, denke ich, doch utopisch. Aber dieser Reichsgedanke, Europa umfassend, ist in der Paneuropa-Union durchaus vorhanden. Nur ist es so, dass dieser Reichsgedanke heute sehr stark von den sozialistischen Kräften dominiert wird. Wenn man ins Europaparlament schaut und so weiter, nicht, sind es sehr starke sozialistischen Parteien, die das den Ton angeben. So findet sich auch nicht einmal der Gottesbegriff in der EU-Charta. Es findet sich jetzt die radikale Freigabe der Abtreibung in jüngsten Beschlüssen des Europarates und die Verwerfung jeder biblischen Schöpfungslehre im Beschluss des Europarates. Also ein starker Eingriff in weltanschauliche Entscheidungen auch, in biblische Entscheidungen. Otto von Habsburg also sieht das politische Einheitsreich schon visionär voraus, allerdings in Einheit mit dem Papsttum. Ich habe ja gestern vieles über römisch-katholische Lehre und auch ihr Lehre euch ausgeführt. Wer nicht da war, kann es auch gerne nachhören auf den Aufzeichnungen. Jedenfalls ist das keineswegs harmlos, dieses Einheitsreich in Verbindung mit dem Papsttum. Und Otto von Habsburg ist auch Chef und Souverän des Ordens vom Goldenen Vlies gewesen. In den Jahren 1930 bis 2000, 70 Jahre lang, hat es jetzt an seinen Sohn abgegeben. Und dieser Orden vom Goldenen Vlies ist, wörtlich, auch im Internet nachzulesen, der Jungfrau Maria gewidmet. Sein Ziel ist, ich zitiere, die Erhaltung des katholischen Glaubens, der Schutz der Kirche, natürlich der katholischen Kirche, und die Wahrung der unbefleckten Ehre des Rittertums. Zitat Ende, wobei natürlich solche Geheimbünde auch gemeint sind, wie dieser Orden vom Goldenen Vlies. Über die weltanschaulichen Hintergründe der Begründer der Europa-Idee schreibt der ungarische Jesuit und Freimaurer, also selbst Freimaurer, Töhetem Nagy, das spricht man wahrscheinlich aus, Töhetem Nagy, soweit meine Ungarischkenntnisse reichen. Er schreibt in seinem Buch Jesuiten und Freimaurer, von erschienen in Wien 1969, die Vorkämpfer der Idee eines vereinten Europas waren Freimaurer, zumal diese Ideologie durch ihre freiheitlichen und brüderlichen Grundsätze typisch maurerisch ist. Einer der Großen dieser Bewegung, so schreibt Notsch weiter, war Graf Richard von Kuttenhof-Kalergi. Als ich vor vielen Jahren einmal voller Begeisterung ein Buch von ihm las, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass er Freimaurer war und dass ich ihn eines Tages als die Personifizierung des maurerischen Prinzips zitieren würde. Drei bedeutende Förderer des paneuropäischen Gedankens wurden mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, nämlich Aristide Briand, Gustav Stresemann und General George Marshall, alle drei Freimaurer. Zitat Ende. Als der 29-jährige Kuttenhof-Kalergi sein Werk Paneuropa schrieb, hatte er in seiner Freimaurerloge bereits den 18. Grad des schottischen Ritus, nämlich den Ritter vom Rosenkreuz, erreicht. Welche Ziele vertritt die Freimaurerei? Es ist ein seit langem erklärtes Ziel der freimaurischen Doktrin, insbesondere der Illuminaten, eine Weltbruderschaft zu errichten. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Europa-Hymne, nicht? Ode an die Freude von Schiller, vertont von Beethoven. In der 9. Sinfonie, die natürlich großartige Musik ist, aber diese Botschaft ist freimaurerisch. In dieser Weltbruderschaft sind alle Unterschiede zwischen den Menschen, vor allem politischer und religiöser Art, beseitigt. Und es gibt keinen Absolutheitsanspruch irgendeiner Religion auf Wahrheit. Das ist der springende Punkt, der uns als Christen äußerst hellhörig macht, ja. Viele wissen das ja auch, kein Absolutheitsanspruch. Und wenn Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, so kann das der Freimaurer so nicht akzeptieren. Er kann es nur relativ sehen. Kein Absolutheitsanspruch Jesu Christi und auch das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das kann der Freimaurer höchstens formell anerkennen, aber nicht inhaltlich. Es wird ja auch manchmal eine Bibel dann auf den Freimaureraltar gelegt, aber es ist alles nur Tarnung. Ne? Humanismus ist das höchste Ziel. Menschheitsbefriedung, aber auch unter Preisgabe einer absoluten Wahrheit. Und deshalb sind die sogenannten Fundamentalisten heute die bestgehassten Leute für solche Welteinheitsbestrebungen. Man wird dann sehr schnell auch in eine gewisse politische Ecke gesteckt, wenn man da dagegen ist. Mutig und treffend stellt hierzu der katholische Freimaurerexperte Manfred Adler fest, ich zitiere, dass der Progressismus, also dieses Fortschrittsdenken, dieser Progressismus, der die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, tiefgründig überflutet, ein Ergebnis des philosophischen Einflusses der Freimaurerei auf die Kirche ist. Zwischen der Maurerei und dem Progressismus besteht enge verwandtschaftliche Beziehung hinsichtlich der geistigen Konzeption, schreibt Manfred Adler, selber Katholik. Und wie auch Brüning nachgewiesen hat, im Fremden Agent, sind ja alle Päpste seit Johannes dem 23. Freimaurer gewesen. Manfred Adler schreibt in seinem Buch Die antichristliche Revolution der Freimaurerei dann auch über die Vereinten Nationen folgendes, ich zitiere, tatsächlich ist es der geheime und offene Traum der maurerischen Weltpolitik, eine universale Weltregierung in einem universalen Welteinheitsstaat zu errichten. Nicht zuletzt um dieses Endziels willen waren einflussreiche kosmopolitische Maurerbrüder maßgeblich an der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen, UNO, beteiligt, die ihr Hauptquartier in New York haben. UNO wurde erwähnt. Wie heißt der Artikel 1 der UN-Charta? Folgende Ziele werden erstrebt. Ich zitiere, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen. Dann wird gesagt, eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion. Also diese politische Einheitsideologie. Und die Europäische Union, eine EU-Charta ohne Gott. Es wird betont in der Präambel, also im Vorwort der EU-Charta, ich zitiere auch hier, Entschuldigung, wenn ich heute so viele Zitate bringe, aber man glaubt es nicht, wenn man es nicht wirklich schwarz auf weiß belegt hat. Also Präambel, Vorwort der EU-Verfassung, schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas. Daraus schöpft man. Nicht schöpfend aus der christlichen Tradition des Abendlandes. Das wäre das Mindeste, was man hätte erwarten dürfen, wenn schon Gott nicht vorkommt. Aber nein, religiös. Religiös kann alles sein. Es kann jede Religion sein, bis hin zum Satanismus. Kann alles sein, ist alles religiös. Auch der Atheismus ist letztendlich religiös. Ja? Biblischer Glaube allerdings ist keine Religion. Insofern kommt er gar nicht vor, wenn man es mal genau liest. Denn biblischer Glaube ist die Offenbarung des einzig wahren und lebendigen Gottes. Und Religionen sind selbstgemachte Versuche des Menschen, sich höher zu arbeiten, um sich selber zu erlesen, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen. Also, wenn man es genau liest, kommt christlicher Glaube überhaupt nicht vor in dieser Verfassung. Nur Religion. Und biblischer Glaube ist keine Religion. Das hat etwa auch der Theologe Karl Barth, dem ich nicht in allem zustimme, aber das hat er an diesem Punkt sehr schön herausgearbeitet, dass göttliche Offenbarung gegen menschliche Religion steht. Gott offenbart sich von oben nach unten und der Mensch baut sich Religionen von unten nach oben. So kann man sich das einfach den Unterschied deutlich machen. Einmal von oben Gott und von unten der Mensch zieht sich hoch. Religio, die Beziehung, die gesucht wird zu einer Gottheit. Aber man macht sich dann selber seine Stufenleiter durch Askese, durch Meditation, durch gute Werke etc. Also, es kommt noch nicht einmal christlicher Glaube vor in dieser Präambel, nur Religion. Und dann heißt es weiter, Überlieferungen Europas, deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stellung des Menschen, nicht Gottes. Humanismus pur, nur der Mensch und so weiter. Das ist also die Grundlage der europäischen Verfassung, zumindest bisher. Ob da noch eine Änderung kommt, bleibt abzuwarten, ich glaube eher nicht. Und dann aber die Werte der Europäischen Union in Artikel 2 der EU-Charta nachzulesen. Da heißt es, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind, das muss man genau hören, was für Werte das sind, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Nichtdiskriminierung. Solidarität ist das lateinische Wort für Brüderlichkeit, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Maximen der freimaurischen Religion, die Maximen der französischen Revolution, das ist ja auch eine Religion gewesen, die dann ihre eigenen Leute geköpft hat schließlich, überwiegend. Ein paar sind dann übrig geblieben davon, aber man hat selber sich dann aufgefressen sozusagen. So ist es, wenn der Mensch sich selber auf den Thron setzt und Gott absetzt. Wer auf Erden den Himmel errichten will ohne Gott, wird der Hölle den Weg bereiten. Das hat man immer wieder gemerkt in Diktaturen, egal aus welcher Richtung sie kamen, wo der Mensch Gott vergisst, Gott ausgeblendet, wird auf Erden der Hölle der Weg bereitet, weil man ein falsches Menschenbild hat. Man meint, der Mensch sei von Natur aus gut, könnte sich selber erlösen, durch Ideologien auch. Aber nein, wir brauchen wirklich den Erlöser, der von oben gekommen ist, um uns aus diesem Sumpf herauszuziehen. Ohne Jesus Christus geht es nicht. Es fällt also auf, dass jeder Bezug auf Gott und die christlichen Wurzeln des Abendlandes fehlt, stattdessen die zentrale Stellung des Menschen, der atheistische Humanismus. Man sieht hier auch die Handschrift von Valéry Giscard d'Estaing aus Frankreich, der maßgeblich die Verfassung formuliert hat und der eben auch Hochgrad-Freimaurer ist, genau wie Kuttenhof Kalergi und Otto von Habsburg. Dieses Gedankengut des absoluten Pluralismus und der Toleranz, also keine absolute Wahrheit. Und die Nichtdiskriminierung, da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, liebe Freunde. Was heißt Nichtdiskriminierung? Ich bin auch dagegen, dass wir Menschen verächtlich darstellen, herabsetzen in ihrer Menschenwürde, ganz klar. Ja, es hat auch manche guten Formulierungen hier, ich will das nicht pauschal jetzt schlecht machen, aber dieser Begriff mit der Nichtdiskriminierung, das hat noch fatale Folgen für Christen und da werde ich jetzt euch einige Beispiele nennen. Wir haben auch in Deutschland seit ungefähr 2 Jahren das sogenannte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. An sich müsste es Antidiskriminierungsgesetz heißen. Und in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wird also verboten, dass man irgendjemand wegen Rasse, Geschlecht, Kaste, Hautfarbe, ethnischer Volkszugehörigkeit oder auch Religion oder sexueller Orientierung diskriminiert. In meisten Punkten sind wir auch der Meinung, okay, aber es wird problematisch, vor allem auch hier für Christen dann, wo es um Religion geht und auch um sexuelle Orientierung, weil die Bibel ganz genaue Aussagen macht, dass gewisse Lebensformen Sünde sind, von Gott eben nicht toleriert werden, sondern Gott sein Gericht schickt, wo diese Dinge überhand nehmen und zunehmen und wo keine Buße, keine Umkehr geschieht. Und diese Gesetze sind in Europa schon weithin vorhanden und jetzt einige Beispiele, was da schon geschehen ist. Das Arbeitsgericht von Cardiff in Großbritannien hat im Februar 2008 den anglikanischen Bischof von Hereford, Anthony Brittis, zu einer Geldstrafe in Höhe von 47.345 englischen Pfund verurteilt, umgerechnet ungefähr 63.000 Euro. Warum? Was war sein Verbrechen? Er hat einem Homosexuellen die Anstellung als Jugendmitarbeiter verweigert. Ja, so weit sind wir schon in Europa mit diesen neuen Gesetzen. Ich will Folgendes sagen. Homosexualität ist für mich eine seelsorgerliche Frage. Es gibt Menschen, die sich so geprägt fühlen, aber es ist nicht vererbbar, sondern es ist eine Fehlprägung. Es müsste jedem klar sein, dass keiner von uns hier sitzen würde, wenn das wirklich normal wäre. Ja, wären wir alle längst ausgestorben. Also selbst jemand, der noch nicht an Gott und die Heilige Schrift glaubt, was sie schreibt, müsste mit dem gesunden Menschenverstand erkennen, dass das niemals Gottes Schöpferwillen entspricht. Der ja sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Wir wollen diesen Menschen seelsorgerlich helfen. Es gibt viele Heilungen, aber man wollte auch jetzt ja in Deutschland ein Heilungsseminar massiv bekämpfen. Es wurde dann auch abgesagt bei Christiwell, wo es über Heilung ging. Ihr habt das sicherlich auch verfolgt in der Presse. Massivster Widerstand. bis hin zu einer Anfrage an die Bundesregierung, warum nun die Bundesregierung ein Seminar mitfinanziert, nicht ein Seminar, aber eine Veranstaltung, der Christiwelle mit einer 250.000 Euro. Ich möchte sagen, auch liebe Freunde, wir sollten uns dann auch nicht abhängig machen von solchen Geldgebern, wenn sie dann in geistliche Fragen plötzlich hineinreden. Ganz schnell wurde das abgesagt, ich sag's mal so, wahrscheinlich auch um des Geldes willen, das man nicht entbehren wollte. Aber ist da ein Segen drauf? Ich frage mich wirklich, hätte man das Seminar nicht lieber doch durchgeführt, trotz allem Widerstand aus einer gewissen politischen Richtung? Ja, wir wissen ja, es war Volker Beck von den Grünen, die ja geradezu diese Dinge in ihr Programm geschrieben haben. Die Auflösung sämtlicher christlicher Werte. Ich will jetzt aber hier keine Parteipolitik machen, ist nicht mein Anliegen, aber doch müssen wir einige Dinge einfach als Beispiel sehen. Eine fast schon pikante Sache, in Schweden wurde eine Frau Mitte Februar 2008 in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 20.000 Kronen, das sind rund 3.000 Euro, verurteilt, weil sie einen Hundewelpen nicht an eine Studentin verkaufen wollte, die sich selbst als lesbisch vorgestellt hatte. Ich sagte, nein, sie hat gehört, da gibt's manchmal Dinge mit Tieren und so und hatte Angst. Und da wurde sie verurteilt wegen Diskriminierung. Ein noch ernsteres Beispiel. Es gibt ja in Schweden Gesetze mit Gefängnisstrafen bis zu 4 Jahren, wenn man einen diesen Antidiskriminierungstatbestände übertritt, bis zu 4 Jahre Gefängnis. Und da hat ein Pastor auf der Insel Åland in Schweden, Åke Green, eine Predigt, nur eine Predigt gehalten. Ja, und das wird für uns als Christen besonders akut hier. Und er hat gesagt, Homosexualität ist Sünde und eine Krebsgeschwulst am Körper unserer Gesellschaft. Wie gesagt, es geht uns nicht um den einzelnen Homosexuellen, aber diese aggressive, militante und gut organisierte Bewegung, die das überall propagieren will, als das Normalste der Welt. Und sie hat ihn angezeigt und es ging bis zum höchsten Gericht Schwedens und in letzter Instanz aber, mit Gottes Gnade, hat er das noch einmal gewonnen. Aber daraufhin haben die scheinliberalen Parteien in Schweden gesagt, dass das Gesetz noch verschärft werden müsste. Nur einige Beispiele dazu. Es ist ein Buch erschienen in den USA von Janet L. Folger, das dringend ins Deutsche übersetzt werden müsste. Ich habe aber etliche Ausschnitte daraus auch hier zitiert in meinem Buch Diktatur Europa. Und zwar heißt dieses Buch The Criminalization of Christianity, die Kriminalisierung des Christentums. Und der Untertitel heißt Read this before it becomes illegal. Lesen Sie das, bevor es ungesetzlich wird, verboten wird. Und sie schreibt darin, was die Ziele der homosexuellen Bewegung sind. Und zwar die homosexuellen Agenda vom 25. April 1993 hat folgende Ziele formuliert bei einem schwulen Stolzmarsch. Folgende Ziele, die auch, wie wir jetzt sehen, wirklich durchgepeitscht werden. Und wie gesagt, hier geht es nicht mehr um Seelsorge, hier geht es um politischen Kampf. Nicht? Müssen wir uns klar machen. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben werden. Und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise, einschließlich Pädophilie, also Kinderschändung, sollen legalisiert werden. Und das stand übrigens auch im ursprünglichen Programm der Grünen, ganz in der Anfangszeit auch schon drin. Das hat man später unter dem Druck der Öffentlichkeit rausgenommen. Aber in den Hinterköpfen sind diese Dinge da, dürfen wir uns nichts vormachen. Nicht, sicherlich nicht bei allen, ja, aber es ist in der Programmatik von der Wurzel her gedanklich enthalten. Absolute sexuelle Freizügigkeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Gebote Gottes oder christliche Werte. Dann sollen als zweites die Verteidigungshaushaltsgelder umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen. Das ist ja noch akzeptabel, aber dann heißt es, um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen und zu finanzieren. Transsexualität, ihr wisst hoffentlich nicht, was das ist. Das heißt, es ist auch die Gender-Ideologie. Man wird nicht als Mann oder Frau geboren, sondern zu Mann oder Frau gemacht und soll sich jetzt selber sein Geschlecht auswählen können. Völlig gegen den Willen und die Schöpfungsweisheit Gottes gerichtet. Soweit ist es heute schon. Gerade habe ich heute im Fernsehen etwas gesehen. In der Stadt waren wir in Zwickau. Vermischung von Mensch und Affe und Embryonen. Ja, also ein Frevel, dass der Mensch nicht mehr die gottgegebene Schöpfung anerkennt, sondern jetzt selber Gott spielen will. Ich frage mich, wie lange Gott da noch zuschaut. Wollen Sie Mischwesen bilden aus Mensch und Tier? Das ist jetzt allerdings eine andere Richtung, das ist die seriöse Medizin, ja, sozusagen, sogenannte seriöse Medizin. Aber in dieser homosexuellen Agenda heißt es dann als weiteres, gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden. Man braucht ja dann auch Kinder, die man aufzieht, auch wenn man keine mehr kriegen kann selber. Adoption also. Viertens, und das betrifft jetzt die Schülerinnen und Schüler, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden. Und das läuft ja schon. Nicht an allen Schulen, nicht bei allen Lehrern, aber viele leider, die das mitmachen. Dann sollen Verhütungs- und Abtreibungsdienste verfügbar gemacht werden, auch für minderjährige Mädchen. Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Und, jetzt kommt's, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Verboten werden. Und das wird angestrebt, auch in der Europäischen Verfassung, in diesem Paragraphen der Nichtdiskriminierung. Das ist nämlich schon die Vorstufe. Und jetzt macht das Europäische Parlament Druck auch auf die deutsche Regierung, dass sie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verschärfen sollen. Verschärfen sollen. Das sei noch nicht scharf genug formuliert. Einerseits also Preisgabe aller biblischen Schöpfungsordnungen. Der Mensch der Sünde nach 2. Thessalonicher 2 kündigt sich an. Andererseits, und das gehört eng zusammen, soll man die sogenannten Fundamentalisten zähmen. So sagt ausdrücklich Robert Müller, der langjährige Vizesekretär der Vereinten Nationen. Er schreibt wörtlich, mein Traum ist es, eine riesige Allianz zwischen allen Hauptreligionen dieser Welt und den Vereinten Nationen aufzubauen. Aber da ist nur ein kleines Problem, das sind diese verdammten Christen. Und dann schreibt er weiter, Friede wird nur entstehen durch die Zähmung des Fundamentalismus. Soweit Robert Müller, Vizesekretär der Vereinten Nationen, über 30 Jahre lang. Und er hat hier vieles an Einfluss ausgeübt in dieser Zeit, negativer Art. Übrigens zum Begriff Fundamentalismus, das ist unfair, wenn man bibeltreue Christen, die nach dem Gebot der Feindesliebe handeln, in einen Topf wirft mit bombenwerfenden Terroristen. Ja, das dürfte uns hoffentlich auch klar sein. Wir lassen uns diesen Schuh nicht anziehen. Es geht aber darum, dass wir wirklich das Wort Gottes ernst nehmen und keine Abstriche davon machen. Dann werden wir auch unsere Feinde lieben und sie nicht misshandeln. Nun, vielleicht noch einige Zitate dazu zur Europäischen Verfassung. Roman Herzog, der ehemalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, hat in einem Artikel in der Welt am Sonntag ein vernichtendes Urteil ausgesprochen über die Europäische Union, obwohl er selber an der Charta mitgearbeitet hat und obwohl er selber auch Präsident des Bundesverfassungsgerichts viele Jahre war. Also kein Mann, der keinen Einblick hätte, sondern ein Wissender. Er schreibt, die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. So wörtlich. Und zwar deshalb, weil sie alles an sich zieht, eine totale Zentralisierung. 84% der Gesetze werden bereits in Brüssel beschlossen und nicht in Deutschland. Ja? Ist uns das bewusst? Kommt alles schon aus Brüssel. Und auch der Premierminister von Luxemburg, Jean-Claude Juncker, sagt, der EU-Verfassungskonvent ist angekündigt worden als die große Demokratieshow. Ich habe noch keine dunklere Dunkelkammer gesehen als diesen Konvent. Und Charles Moore vom Daily Telegraph in London, England, sagt, die Europäische Union ist nicht ein derart scharfes Unterdrückungsinstrument, wie es der Sowjetkommunismus war. Aber in dieser Hinsicht ist sie ähnlich. Wo immer möglich versucht sie, dem demokratischen Urteil der Bürger, über die sie regiert, auszuweichen. Also keine Volksabstimmung. Wenn aber deren Urteil einst kommen wird, dann wird es unbarmherzig sein. Und Janet Folger, die Autorin des genannten Buches, schreibt, das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Und Ulrich Skambax von Topic, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung ihrer Untertanen. Wenn alle Verbrecher sind, kann man auch alle verfolgen. Und da gibt es ja auch schon den europäischen Haftbefehl. Uns Deutsche schützt nur noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass ein Deutscher nicht an das Ausland ausgeliefert werden darf. Ansonsten könnte ich für diesen Vortrag in Schweden schon 4 Jahre Gefängnis bekommen. Ich hoffe, dass uns das klar ist. Beten Sie deshalb auch für die Verkündiger in Deutschland und in anderen Ländern, die noch klar das Wort Gottes sagen, solange es noch möglich ist. Deshalb entschuldigt auch, wenn es heute ein bisschen länger geht, die Sache. Wir wissen nicht, ob wir es ein paar Jahre noch so sagen können, weil jetzt im Mai und Juni die Gesetze festgezogen werden. Eine Volksabstimmung ist nur in Irland möglich, weil es da per Gesetz vorgeschrieben ist. In Frankreich ist es diesmal nicht mehr erlaubt und in Niederlande auch nicht, weil da auch dagegen gestimmt wurde vom Volk. Eine sehr ernste Entwicklung. Und warum habe ich das so ausführlich dargestellt? Weil das eben alles bestätigt, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir es hier nicht mit einem normalen Staatenzusammenschluss zu tun haben, sondern mit einem Reich, das eine geradezu antichristliche Dimension annimmt. Es kommt kein Gottesbegriff, noch nicht einmal der christliche Glaube vor in der Verfassung, zumindest bis jetzt, ich sage es mal vorsichtig. Ja, ich halte es aber auch kaum noch für möglich. Und auch die Gesetze sind so, dass es zu einer Christenverfolgung sich zuspitzen könnte und zum Teil auch schon zugespitzt hat. Siehe die genannten Beispiele aus England, Schweden und auch aus anderen Ländern. Übrigens auch in Kanada gibt es schon längst diese Hassgesetze, viel schlimmer als in Europa. Manche meinen ja, sie müssten dorthin auswandern, aber sie werden vom Regen in die Traufe kommen. Ich sage das wirklich warnend hier, weil zurzeit eine solche Kanada-Euphorie auch in russlanddeutschen Kreisen ausgebrochen ist. Viele, die zu uns gekommen sind, wegen Heimschulproblemen und so weiter, ziehen jetzt nach Kanada und wissen gar nicht, welche Gesetze dort existieren. Ich habe das aber auch hier dargestellt. Jetzt möchte ich aber endlich zur biblischen Beurteilung zurückkommen. Und zwar müssen wir dann nochmal zum Propheten Daniel jetzt kommen. Da werden ja verschiedene Weltreiche beschrieben. Ich kann das jetzt nicht vorlesen, die ganzen Kapitel. Daniel 2 und Daniel 7. Viele kennen es hoffentlich, sonst die anderen sollten es mal lesen. Prophet Daniel, Kapitel 2 und 7 insbesondere. In Kapitel 2 ist ja so, dass der babylonische König, Weltherrscher der damaligen Zeit, Nebukadnezar einen Traum hatte, den niemand ihm sagen konnte und auch niemand deuten konnte. Außer Gott durch seinen Boten Daniel. Und Daniel hat ihm das geoffenbart, was sich dahinter verbirgt. Nebukadnezar hat ein riesiges Standbild gesehen mit einem goldenen Haupt und die Deutung gleich vorweg, das ist das babylonische Weltreich, das 625 bis 538 vor Christus bestanden hat. Dann kam weiter unten der silberne Brustteil bei diesem Standbild, der etwas länger ist und auch entsprechend der Jahreszahlen eine längere Zeit umfasst, nämlich die Jahre 538 bis 331 vor Christus. Das war nämlich das Reich der Meder und Perser. Und das sind auch die zwei Arme, eben Meder und Perser, ja, zusammen in diesem Reich als Weltherrscher damals gewesen. Dann kommen der Bauch und die Lenden aus Kupfer, Griechenland, 331 bis 168 vor Christus, Eroberungszüge von Alexander dem Großen, ja, der ja in einem Eilmarsch bis nach Indien gelangt ist, dann aber auch an Malaria elendiglich dahin siechen musste. Und schließlich kommt das vierte Reich. In Prophetie Daniels, da möchte ich einige Verse lesen, aus Daniel 2, ab Vers 40. Das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Und jetzt kommt das Wunderbare, nämlich auch dieses Reich wird enden, nämlich das antichristliche Reich, ich werde es gleich noch begründen, das wird enden durch folgendes Ereignis. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selber wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Dieser Stein ist der Eckstein, den die Menschen, die Bauleute verworfen haben, aber der von Gott gesandt ist, um sein ewiges Reich zu errichten, unser Herr Jesus Christus. Er wird der Herrscher sein für alle Zeit, im tausendjährigen Reich und dann auch im ewigen Reich Gottes, im himmlischen Jerusalem, neuer Himmel und neue Erde. Aber dieses vierte Reich geht eben dieser Herrschaft des Messias Jesus Christus voraus. Und wir wissen auch aus 2. Thessalonicher 2, dass der Herr nicht kommt, bevor nicht der Abfall kommt und der Mensch der Sünde sich in den Tempel Gottes sitzt und vorgibt, er sei Gott, aber er ist es nicht, nämlich der Verführer, der Antichrist. Und dieses vierte Reich, ein zerteiltes Reich, ist das Römische Reich. Es wird Eisenhärte haben, wir denken an die Römerheere in alter Zeit, aber auch die Waffensysteme in neuer Zeit. Rom teilte sich in Ost- und Westrom, große Kriegszüge, aber dann ist es doch zerbrochen wie Ton im Untergang des Altrömischen Reiches. Und doch hat Rom fortbestanden in Gestalt des Papsttums und seines Reiches. Und deshalb auch das Zentrum Rom bei der Unterzeichnung der römischen Verträge und auch der EU-Verfassung immer wieder diese besondere Rolle Roms, wie wir vielleicht auch aus der Nachrichtenerstattung wissen. Übrigens interessant auch Offenbarung 17, Vers 8, wo von dem Tier gesprochen wird, das antichristliche Tier, das gewesen ist, nicht ist und wieder aufsteigen wird. Ich deute das so auf das Römische Reich. Es ist gewesen, es ist eine Zeit lang verschwunden und doch nicht ganz verschwunden, denn in Gestalt der römischen Kirche erhalten geblieben, mit diesem Anspruch der Weltherrschaft, wie ich es gestern ausgeführt habe, das Papsttum, der Papst als Herrscher über alle Könige der Erde. Aber es wird am Ende wieder auferstehen, wobei dann der Papst wohl der religiöse Führer ist und der Antichrist eben der politische Führer. So gemäß Offenbarung 17 und 18 sehr nahegelegt durch diese sieben Hügel und durch Purpur und Scharlach und der Hinweis, dass auch diese Hure, die mit dem falschen Propheten zusammenarbeitet, die Heiligen verfolgt hat, blutig verfolgt hat. Wir denken da natürlich auch an die Inquisition. Nun, eine weitere Stelle ist natürlich Daniel 7, wo dieses Reich in seiner wahren Gestalt beschrieben wird. Daniel 2 ja diese wunderbare menschliche Gestalt, die so schön aussieht, aber oben golden und dann immer wertlosere Substanzen. Und in Offenbarung 7 wird das wahre Gesicht dieser irdischen Weltreiche offenbart, die von Satan doch inspiriert sind letztendlich, nämlich es sind Raubtiere. Das babylonische Reich der Löwe, das zweite Medo-Persische ein Bär, das dritte ein Panther, Alexander, der auch schnell war wie ein Panther mit seinen Kriegszügen, das griechische Reich und dann das vierte Reich, schrecklich anzusehen mit verschiedenen Hörnern. Die Hörner sind immer Zeichen für Macht, ja, verschiedene Reiche, die sich zusammentun und das steht auch in Offenbarung 17, dass 10 Könige ihre Macht dem Tier geben. Das heißt, es ist anzunehmen, dass es verschiedene Machtbezirke geben wird auf der Welt, die dann alle ihre Macht dem Tier geben, dem Antichristen. Also eine Art Aufteilung dieser einen Welt in verschiedene Machtblöcke, deutet sich an, gemäß Offenbarung 17, Vers 12, die 10 Hörner, die ich übrigens nicht mit 10 Staaten der Europäischen Gemeinschaft gleichsetze, sondern eher mit 10 Verwaltungsbezirken. So wie es etwa auch Arnold Fuchtenbaum in seinem Handbuch der biblischen Prophetie vornimmt. Er unterscheidet das geeinte Stadium des Römischen Reiches, also das Römische Reich in der Antike. Dann kommt daraus das zweigeteilte Stadium. Rom hat sich geteilt in Ost- und Westrom. Das hat sich später fortgesetzt im Zweigestirn da Rom, dort Konstantinopel, also Westkirche und Ostkirche. Oder Rom und Byzanz, heute Istanbul. Ja. Und im 20. Jahrhundert schließlich der Ost-West-Konflikt, der wann geendet hat? Im Jahre? Ja, hier seid ihr ganz nahe dran, 1989, bei allem Positiven, sehen wir aber auch, es geht, das war die Voraussetzung, dass die Welteinheit überhaupt entstehen kann, dass diese ideologischen Systeme sich annähern können und müssen, anders wäre das ja nicht möglich. Und dann kommt nach biblischer Prophetie das Weltherrschaftsstadium, die neue Weltordnung, Novus Ordo Seculorum, auf jeder 1-Dollar-Note übrigens nachzulesen, dieser Menschheitstempel der Freimaurerei mit diesem allsehenden Auge und der neuen Weltordnung. Diese lateinische Aufschrift Novus Ordo Sociolorum, und das wird auch sowohl von Putin als auch von Bush und ihren Nachfolgern immer wieder im Munde geführt. Die Welt muss zusammengeführt werden zu einer Einheit, und auch die Religionen und auch die, ich habe es gestern ausgeführt, sehr schmerzlich auch, führende Evangelikale machen mit bei dieser Einswerdung. Das Wort Eins ist ja geradezu ein Schlüsselwort in der ökumenischen Bewegung. Ja, und dieses Zehn-Reiche-Stadium, das wird dann aufgeteilt in 10 Verwaltungsbezirke. Interessant übrigens, dass der Club of Rome, der Club von Rom, bereits in den 80er und auch 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Welt in folgende 10 Wirtschaftsräume aufteilen wollte und möchte. Erstens Kanada und USA, zweitens Europäische Gemeinschaft, drittens Japan, viertens Israel, Südafrika und Australien, fünftens die Comecon-Staaten, sechstens die lateinamerikanische Freihandelszone, siebtens die Arabische Liga, achtens die Organisation für Afrikanische Einheit, neuntens die nichtkommunistischen Staaten Asiens und des Südpazifiks und zehntens China und kommunistisches Asien. Genau 10 Verwaltungsbezirke. Ob die jetzt genau so kommen, bleibt dahingestellt. Aber doch interessant, diese Zehnerzahl, auch hier bei weltlichen Vordenkern der Politik. Wir haben ja heute auch schon solche Staatenblöcke, eben auch die EU, die OPEC-Länder, die AKP und ASEAN-Staaten und so weiter. Neuer Turmbau von Babel, fragen wir uns hier. Jedenfalls in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 lesen wir Folgendes über diese Einheitsbemühungen. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben schnell über sie kommen. Steht hier ganz nüchtern und auch ganz klar und hart über solche menschlichen Einheitsbemühungen. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich bin durchaus für Frieden, ja, für Friedensverträge, und wir müssen ja auch zusammenleben mit anderen Völkern, ganz klar. Aber niemals um den Preis der Wahrheit, niemals Einheit um jeden Preis und niemals ohne den lebendigen Gott der Bibel. Und das sind eben natürlich sicherlich irdische Bemühungen, aber heute haben sie eine religiöse Überhöhung. Das ist das Problem. Es wird religiös überhöht, so als könnte der Mensch selber das Weltfriedensreich schaffen aus eigener Kraft. Dieser atheistische Humanismus. Und das ist eben auch Sünde. Eine Form von menschlichem Hochmut, die Wurzelsünde aller anderen Sünde. Und das gipfelt dann in der dreimaligen 666, 6 die Zahl des Menschen, dreifach 6, die dreifach potenzierte Zahl des Menschen, die dann auch dem Zahlenwert des Namens des Tieres, Offenbarung 13, entspricht. Das Tier, der Antichrist, wird eben auch zu erkennen sein, zu entlarven sein am Zahlenwert seines Namens. Wir wissen ja, hebräisches, griechisches, lateinisches Alphabet, da haben die Buchstaben auch einen Zahlenwert. Und so kann man das auch berechnen. Ich komme langsam zum Ende, aber nicht so schnell, also ich hoffe, ich rede nicht zu langsam. Aber das Thema ist eben so, dass man möglichst auch viel Information braucht, um überhaupt das auch verstehen und nachvollziehen zu können. Nun, wie schon erwähnt, das wiedererstehende Römische Reich und die römisch-katholische Kirche gehören eng zusammen. Und so wurde auch am 29. Oktober 2004 die Verfassung der Europäischen Union nirgends anders unterzeichnet als auf dem Kapitol in Rom, wo auch schon die römischen Verträge in den 60er Jahren ratifiziert wurden. Der damalige Papst Johannes Paul II. Sagte denn auch einen Tag nach der Unterzeichnung im Radio Vatikan: Der Heilige Stuhl und ich persönlich haben diesen Erweiterungsprozess unterstützt, damit Europa mit seinen 2 Lungenflügeln atmen kann, dem Geist des Westens und dem Geist des Ostens. Und sein Nachfolger, der jetzige Benedikt XVI., sagt, der Gedanke der Nation muss ergänzt und erweitert werden durch den europäischen Gedanken, der wiederum in die weltweite Verantwortung aller Kulturen füreinander in der einen Welt einzufügen ist. One World. Zitat Ende, Deutsche Tagespost vom 18.05.1995. Papst Pius XII. Hatte bereits am 24. Dezember 1941, also Heiligabend 41, den Appell ausgegeben, ein neues Europa und eine neue Welt aufzubauen. Es war mitten im Krieg, man muss das natürlich auch von daher verstehen, dass da manche Dinge sich kristallisiert haben. Und sicher hat diese Kriegsnot die Menschheit auch zusammengetrieben. Das muss man auch irgendwie verstehen, psychologisch. Aber wir müssen es auch biblisch einordnen, was eben sich aufbaut. Das ist die andere Seite. Übrigens, in der katholischen Kirche haben sogenannte Marienerscheinungen ganz maßgeblich diese Ideologie der einen Welt gefördert. Vor allem die Erscheinungen von Amsterdam 1948 dann weitergehend. Und ich habe gestern schon gesagt, es sind auch Marienerscheinungen, die eben dazu beitragen jetzt und auch Unterschriftensammlungen bei Katholiken, Maria als Miterlöserin neben Jesus Christus einzusetzen, als neues unfehlbares Dogma. Aber es gibt Gott sei Dank hier noch Widerstände, auch innerhalb der katholischen Kirche, weil man weiß, dass das natürlich den ökumenischen Prozess doch wohl ein Stück wieder zurückwerfen dürfte, dass Protestanten und andere das nicht so leicht schlucken werden, die da noch einigermaßen wenigstens die Bibel kennen. Ja, nun bin ich so langsam zum Ende gekommen, möchte also sagen, Europa als politisches Gebilde ist eine schillernde Sache. Wir verstehen einerseits aufgrund der Kriegswirren, dass Menschen sich nach Frieden sehnen, nach Einheit, das sei unbenommen. Und doch sehen wir auch, dass der Antichrist eben genau diese Einheit braucht, die die einzelnen Staaten auflöst, die nicht Jesus Christus als den einzigen Weg anerkennt, sondern alle Religionen zusammenführt. Und deshalb sind die Einheitsbestrebungen ja nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene, auf religiöser Ebene, auf technischer Ebene der Überwachungsmöglichkeiten. Es wäre jetzt alles ein Thema für sich jeweils. Und deshalb möchte ich einfach sagen, bleiben wir wachsam. Lassen wir uns nicht in eine falsche Einheitseuphorie hineinziehen, wie sie etwa beim Europatag in Stuttgart jetzt schon zweimal regelrecht hochgepeitscht wurde. Ich war als Beobachter beim ersten Europatag dabei, ich habe es gestern schon erwähnt. Da wurde die Einheit Europas über alles andere gestellt. Und so vielleicht daraus noch einige Zitate, wie gefährlich das ist und wie schnell dieser Rausch, der auch schon andere Ideologien vorangetrieben hat, diese neue Europa-Ideologie vorantreiben kann, dieser Massenrausch. Es heißt zum Beispiel beim Stuttgarter Europatag wurde Folgendes gesagt, knüpfen Sie weiter an diesem Netzwerk der Einheit, es wird uns weiterbringen, wir brauchen ein erneuertes Pfingsten. Und dann sind zusammengekommen, um an Europa zu arbeiten und natürlich auch zu sagen, Europa braucht Christus, das wurde dort durchaus gesagt, ich möchte es jetzt nicht unfair darstellen. Ulrich Parzani hat es ja dort ausgeführt, aber wer hat alles zusammengearbeitet? Diese große Koalition der Konfessionen und konfessionellen Gruppen, zum Beispiel die charismatische geistliche Gemeindeerneuerung, die katholisch-interreligiöse Fokularbewegung, die katholisch-interreligiöse Gemeinschaft San Egidio, dann auch Romano Prodi, der Präsident der EU-Kommission damals, ein Sozialist als Redner. Dann auch Ulrich Parzani, der CVJM-Generalsekretär, als Mitveranstalter. Und wer war noch alles beteiligt? Also fast durchweg bei den christlichen Bewegungen hat man sich in diese Euphorie hineinreißen lassen. Europa sozusagen über alles, angefangen von Alpha-Kurs bis Wernersberger Anker und was wir jetzt CVJM und. Man könnte jetzt vieles aufzählen. Nicht alle Ortsgruppen, aber eben sehr viele. Ist Europa wirklich das höchste Ziel heutzutage oder gibt es eben nicht doch das höhere Ziel, dass wir Jesus allein ehren, dass wir eben nicht mit allen Mächten, mit allen Konfessionen an einem Strang ziehen können, die zum Teil eben gravierende Irrlehren vertreten? Diese Frage bleibt. Ich habe übrigens hier auch ein Bild der Unterzeichnung der EU-Verfassung. Unter dieser großen Papststatue, wer es mal näher sehen will, kann es nachher gerne auch bei mir nochmal einsehen. Das ist eben auch dieser Hinweis, alle Wege führen nach Rom, auch dieser europäische Weg letztendlich. Katholisch bedeutet ja allumfassend. Die wahre Einheit, wie schon gestern ausgeführt, damit möchte ich auch schließen, ist die Einheit derer, die wirklich wiedergeboren sind durch Gottes Geist, durch den Herrn Jesus Christus nach Johannes 17, wo der Herr sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, für meine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Nur die wirklich Gläubigen, nicht die ganze Welt soll eins werden oder kann eins werden, sondern nur sind auch schon eins, die zu Jesus Christus gehören. In ihm ist die wahre Einheit und der wahre Friede erfolgt. Er ist unser Friede. Und die Frage auch an uns heute, an dich, hast du diesen Herrn Jesus Christus schon kennengelernt, schon angenommen? Er, der wirklich Frieden im Herzen schenkt, dass wir die Liebe Gottes erfahren, die Vergebung der Schuld, das ewige Leben haben dürfen, dass wir versöhnt sind mit dem Vater. Dann können wir auch wirklich Versöhnung leben in dieser Welt, aber nicht ohne ihn. Denn wenn der Mensch aus eigener Kraft versucht, ein Friedensreich zu bauen, dann wird es eben ins Antichristliche münden. Und das ist leider die große Gefahr bei diesen Entwicklungen, bis hin zu den Antidiskriminierungsgesetzen, die eben gerade die verfolgen, die die einzige Quelle des Friedens weitergeben. Das ist das Tragische. Aber wir wollen auch beten, auch für die Politiker, dass sie umkehren, und auch für jeden Einzelnen, auch für die, die an den Massenmedienhebeln sitzen, sind Gebetsanliegen, dass solche Menschen auch den wahren Frieden in Gott, in Jesus Christus finden und dann auch noch Umkehr geschieht, auch in dieser endzeitlichen Lage. Möge der Herr uns gnädig sein. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du allein unser Friede bist und auch der Welt Frieden gebracht hast, aber eben nur denen, die dich annehmen. Wir bitten dich, lass uns Friedensboten sein, dass die Welt wirklich erkenne, dass du in uns wohnst. Aber lass uns auch wachsam sein, wo ein Friede unter Umgehung der einen Wahrheit in dir angestrebt wird. Schenk noch Umkehr bei solchen, die sich da haben verblenden lassen. Die äußere Einheit, äußeren Frieden über den Frieden mit dir allein stellen, Herr. Herr, sei uns gnädig. Lass uns auch für unsere Politiker beten, die es oft auch schwer haben, Entscheidungen zu treffen, auch um des irdischen Friedens willen, dass sie nicht über die Grenzen hinausgehen, die du bestimmt hast, Herr. So sei auch bei uns jetzt an diesem Abend. Segne doch alle Gespräche. Segne auch die Gemeinde hier, alle, die auch hier ein- und ausgehen, auch in anderen Gemeinden, dass wir dir treu bleiben durch alle Wirren dieser Zeit hindurch, Herr. Herr, so lass uns das Ziel erreichen, einmal deine himmlische Herrlichkeit. Dir sei Lob und Ehre gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, nun ist noch Möglichkeit, zu Fragen zum Thema zu stellen. Bitte, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich oder stehen Sie dann auf, dass auch jeder verstehen kann. Herzlichen Dank. Sind noch Fragen im Raume?
Ja. Eine Ergänzung vielleicht. Es wurde ja vorhin schon in dieser Vermischung von Eisen und Ton gesagt. Und als die Gipfelgespräche damals stattfanden, zwischen Ost und West, da war Eisenhower auf der einen Seite, Eisen, und Khrushchev heißt übersetzt Ton. Also man sieht selbst die Erfüllung der Prophetie in diesen Details, wie sich das alles genau, wie die Schrift es sagt, vor unseren Augen erfüllt und wie auch diese Politiker da gesetzt sind, als, sagen wir, Werkzeug letzten Endes doch in der Hand Gottes, auch wenn sie vorübergehend anderen Mächten dienen, aber dennoch Gottes Plan. Also diese kleinen Details sogar sind erfüllte Prophetien, nur als kleine Ergänzung.
Danke. Ja, noch weitere Fragen oder Ergänzungen? Ja, es scheinen alle Klarheiten beseitigt zu sein. Ja, dann weise ich nochmal darauf hin, dass ich auch noch einige Bücher hinten habe. Es sind nicht mehr allzu viele übrig, aber ich würde mich freuen, wenn die auch noch weggehen. Es sind interessante Themen dabei über Endzeit, Esoterik und andere Fragen. Schaut euch gerne nochmal um. Zum Thema heute habe ich noch diese beiden Bücher da. Europa, das widerstehende Römische Reich und Diktatur Europa. Wer die gerne möchte und keine mehr hinten findet, kann auch gerne das bei mir bestellen oder auch in Buchhandlungen versuchen. Manche sind allerdings auch schon öffentlich vergriffen und bei mir gibt es eben auch noch die Bücher, die nicht überall mehr erhältlich sind. Da liegen deshalb auch Listen zum Teil noch einige aus. Von gestern haben es manche auch mitgenommen. Möchte mich auch bedanken für den Mut, mich einzuladen zu diesen sicherlich nicht einfachen Themen. Ich denke auch gestern Abend, das ist mir noch schwerer gefallen, weil ich da auch ja Namen nennen musste, von Menschen, die sicher auch Christen sind, aber doch manches machen, was wir nicht so von der Bibel teilen können alles, zumindest ich nicht und etliche von uns. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass mir es wirklich ein Anliegen ist, die Wahrheit in Liebe zu sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht zu verschweigen, so wie sie in Gottes Wort steht. Darum geht es auch in dieser Zeit, dass wir auch Mut haben zur Wahrheit, nicht einfach immer nur von Harmonie und Einheit reden, sondern auch zur Wahrheit stehen, die uns in Jesus und seinem Wort geoffenbart ist, und auf dem schmalen Weg bleiben zum Himmelreich. Ja, dann darf ich nochmal bitten, einen der Brüder mit uns ein Schlusswort zu sagen, und noch Bekanntmachungen sind sicherlich. Bleibe ich da, ja. Soll ich hier rüber gehen?
Also ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Es geht ja darum, und auch uns geht es darum, dass wir wissen, wo es lang geht, vom Wort Gottes her, und dass wir am Wort Gottes bleiben und dass das Wort Gottes die einzige Wahrheit ist. Es gibt nichts anderes daneben. Und dass du das so rübergebracht hast, danke ich dir ganz herzlich. Und ich hoffe, so Gott will, er sagt ja immer das letzte Wort, warst du heute nicht das letzte Mal und nicht das erste Mal bei uns, sondern ich denke, da wird auch immer mal was folgen wieder.
So der Herr will und wir leben.
Eben, genau so ist das. Und ich möchte mich jetzt eigentlich im Namen der Gemeinde erstmal ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja, danke.
Und dir auch für deinen neuen, weiteren Weg Gottes Segen wünschen. Und du darfst auch gerne überall, wo du hinkommst, Grüße von uns mitnehmen.
Ja, ich werde gerne versuchen, dran zu denken.
Ja. Ja, ich weiß, wie das ist. Wenn mir jemand Grüße aufträgt, ist dann auch immer so ein Problem, dass dann wirklich, da kommt das hat man das dran zu denken und dann ist das ganz schnell weg. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wo du einfach dran denkst, nimm herzliche Grüße von uns mit. Dann wünsche ich allen einen gesegneten Abend und danke jedem Einzelnen, dass er hier war, denn das drückt ja auch Gemeinschaft aus. Und ich möchte jetzt, lieber Luther, dass du noch mit uns zum Abschluss betest.
Wir erheben uns. Ja, lieber Herr Jesus, danke nochmals für diese beiden Tage, jetzt auch hier in Zwickau und auch schon vorher in anderen Orten. Schenk, dass diese Dienste nicht vergebens waren, dass dein Wort weiterwirkt in den Herzen, dass wir auch andere zu dir hin lieben und hinweisen dürfen und dass noch viele gerettet werden. Und bitten dich jetzt auch, dass du uns auf dem Nachhauseweg behütest. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.
Amen.
Und seien Sie Gott befohlen und so der Herr will, auf Wiedersehen.